Hallihallo, ihr da draußen. Willkommen zurück bei Krimschnack, unserem und eurem Kriminologie-Podcast, der euch hier regelmäßig mitnimmt in die Welt der Wissenschaft rund um Kriminalität und allem, was damit zu tun hat. Ich bin Annelie.
Und ich bin Marie. Hi.
Und wir sind zwei befreundete Kriminologinnen, die hier ja immer wieder über verschiedene interessante kriminologische Themen schnacken. Ja, und wir sitzen auch endlich wieder gemeinsam vor dem Mikrofon. Einige von euch haben uns in den letzten Wochen auch schon geschrieben und sich so ein bisschen gewundert, warum es jetzt länger keine Krimschnack-Folgen gab. Ja, es hat dieses Mal zugegeben ganz schön lange gedauert, aber in der Zwischenzeit war bei uns wirklich eine ganze Menge los. Unter anderem waren wir eingeladen, eine Tagung zum Thema häusliche Gewalt und die Mitbetroffenheit von Kindern in Aachen zu moderieren und dort auch einen Fachvortrag zu halten. Und das war eine sehr, sehr coole Erfahrung für uns, vor allem der Austausch mit all den ExpertInnen vor Ort.
Ja, sehe ich auch so. Also mir hat es auch unglaublich viel Spaß gemacht. Ich war auch ein bisschen nervös, gebe ich gerne offen zu.
Ja.
Aber
oh ja.
Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und das ist auch ein richtig tolles Netzwerk. Das nennt sich Frühe Hilfen Kinderschutz. Und das ist von allen Jugendämtern und dem Gesundheitsamt in der Städteregion Aachen. Und das ist ein Netzwerk, das sich dem Kinder- und Jugendschutz verschrieben hat und wir haben das auch als unglaublich engagiert erlebt und vor allem auch interessiert an neuen und auch nachhaltigen Wegen, um die Situation für Kinder und Jugendliche in Deutschland zu verbessern und waren da auch sehr beeindruckt.
Ja, total. Und auch die ganze Tagung war wirklich toll organisiert und wir konnten da total viel mitnehmen. Und unter anderem haben wir euch auch was mitgebracht, ein kleines Goodie sozusagen, denn obwohl ihr alle ja leider nicht bei der Tagung dabei sein konntet, lassen wir euch jetzt trotzdem so ein kleines bisschen zumindest daran teilhaben, denn wir haben euch die Inhalte, über die wir gesprochen haben, in ja ein bisschen abgewandelter Form heute mitgebracht. Wir werden uns nämlich heute mal mit dem Thema häusliche Gewalt ganz allgemein beschäftigen und werden dann in der nächsten Folge auch darauf zu sprechen kommen, was das Ganze eigentlich für Kinder bedeutet, die direkt oder auch indirekt von häuslicher Gewalt betroffen sind. Ja, wie gesagt, heute fangen wir erstmal mit so einer kleinen Einführung in das Thema häusliche Gewalt an, von dem wahrscheinlich mehr Menschen betroffen sind, als wir ahnen. Also lehnt euch zurück, wir legen los.
Krimschnack. Der Kriminologie-Podcast.
Ja, wie wahrscheinlich viele von euch ahnen, ist häusliche Gewalt ein sehr komplexes Kriminalitätsphänomen und ich denke, das wird heute auch im Verlauf der Episode noch sehr deutlich werden, für alle, denen das vielleicht bisher nicht so klar war. Und weil das so ist, haben wir uns auch gedacht, dass es vielleicht aber auch gut wäre, erstmal ein paar Begrifflichkeiten zu klären, bevor wir dann so in die Häufigkeiten und Hintergründe und so weiter einsteigen. Also, wovon reden wir denn, wenn wir von häuslicher Gewalt sprechen? Wenn man an Gewalt denkt, dann kommen einem ja eigentlich schnell auch so schlimme Bilder in den Kopf von blauen Flecken oder Blut oder viele stellen sich meinem Eindruck nach Gewalt auch sehr laut vor. Aber Gewalt ist eben nicht immer physisch oder wenn sie physisch ist, auch nicht immer sichtbar und oder hörbar und damit auch nicht immer von außen erkennbar. Gewalt und damit auch häusliche Gewalt ist ein Phänomen, das eben sehr viele unterschiedliche Facetten hat. Und es ist sogar möglich, dass auch unterschiedliche Berufsgruppen mit unterschiedlichen Definitionen von Gewalt arbeiten oder in ihrem Berufsalltag mit unterschiedlichen Auffassungen darüber konfrontiert sind, ab wann überhaupt Gewalt vorliegt oder ab wann man akzeptieren kann, dass ein Gewalterleben vorliegt. Da geht es dann auch um Beweislage zum Beispiel. Genau, es kann zum Beispiel einen Unterschied ausmachen, ob man sich juristisch oder medizinisch mit Gewalt befasst oder eben aus der Opferschutzperspektive, wo das Paradigma ja auch eher ist, dass man lieber erstmal dem Opfer glaubt. In der Forschung liest man von verschiedenen Dimensionen von Gewalt und Annelie und ich haben uns die mal aufgeteilt. Das sind drei Stück. Ich fange jetzt mal mit der ersten an. Und zwar ist das die kulturelle Dimension von Gewalt. Das soll heißen, dass Gewalt kulturell geprägt sein kann. Um euch mal ein Beispiel zu geben, was damit gemeint sein kann und auch um das so ein bisschen griffiger zu machen. Kulturelle Gewalt besteht zum Beispiel, wenn wir in einer Gesellschaft leben, in der es verbreitet ist, Jungen gegenüber Emotionen als Mädchending beizubringen und das zum Ausdruck bringen von Gefühlen auch als etwas Schlechtes darzustellen. was dann zum Ziel hat, dass Jungen ihre Gefühle unterdrücken und dadurch als vermeintlich stark wahrgenommen werden sollen und Mädchen aber irgendwie als gefühlsduselig, vielleicht auch hysterisch und per se als schwach. Also ja, wahrscheinlich können die meisten von euch da jetzt auch schon so eine gewisse Machismo-Sozialisierung raushören. Und da habe ich übrigens auch in der letzten Krim-Short drüber gesprochen, als ich über das Viktimisierungsfurchtparadoxon gesprochen habe. Genau, und das können, um das vielleicht noch griffiger zu machen, auch so Sprüche sein, du kämpfst wie ein Mädchen oder bist du ein Mann oder eine Maus oder ah, du weinst schon wieder, ja, mach jetzt mal hier nicht so ein Drama. Oh, die Jungs lästern aber mal wieder, das geht ja zu wie im Mädcheninternat, also all so Sachen. Es geht aber in dieser kulturellen Dimension eben nicht nur um so einzelne Sprüche, das sind jetzt nämlich hier natürlich nur plakative Beispiele, sondern es geht um komplexe Gedanken und Glaubensmuster, die in den Mitgliedern der Gesellschaft wirken und in vielen unterschiedlichen alltäglichen Situationen dann auch zum Ausdruck kommen können.
Ja, und ich finde es auch total gut, dass wir das eben auch sozusagen auf unsere kulturellen Gegebenheiten anwenden und eben nicht nur Dinge so abtun, wenn es um andere Kulturkreise geht. Denn ich habe manchmal das Gefühl, dass es so in der öffentlichen Debatte schnell passiert, dass man dann, ne, wenn es so um kulturelle Dimensionen geht, dann häufig sozusagen auf die anderen verweist und diejenigen, die irgendwie auf eine gewisse Art kulturell geprägt sind, sondern auch in unserem kulturellen Dasein, in unserer Gesellschaft spielt das eben eine Rolle.
Ja, definitiv, ja.
Genau, und Gewalt kann auch eine strukturelle Dimension haben. Dann sprechen wir von systematischen oder auch institutionellen Ungerechtigkeiten und ungleichen Machtverhältnissen, die eben durch gesellschaftliche Strukturen und Prozesse entstehen und die dann von Betroffenen auch als Gewalt erlebt werden können. Ich will mal versuchen, auch diese Gewaltform für euch nochmal ein bisschen anschaulicher zu machen. Also um es mal beim Namen zu nennen, wir sprechen dann von Dingen wie Sexismus oder Rassismus zum Beispiel, also bestimmte Machtstrukturen, die sich durch ganz, ganz viele verschiedene gesellschaftliche Bereiche durchziehen und dann von Betroffenen, häufig wird es so beschrieben wie kleine Nadelstiche, die ständig im Alltag immer wieder kommen und sie in ganz unterschiedlichen Bereichen betreffen und die dann eben auch als Gewalt erlebt werden, also diese Diskriminierungsform. Wenn man zum Beispiel von Rassismus betroffen ist und dann auf dem Arbeitsmarkt, auf dem Wohnungsmarkt und wo auch immer sozusagen immer wieder diese Diskriminierung erlebt oder auch zum Beispiel im Bereich der Medizin, wo ja lange an weiblichen Körpern zum Beispiel deutlich weniger geforscht wurde und was ja dann in der Konsequenz bedeutet, dass dann eben auch weniger Wissen darüber da ist oder bestimmte Vorannahmen über schwarze Körper oder über weiße Körper und so weiter, die dann in der Konsequenz für diese Menschen eben immer wieder Nachteile mit sich bringen.
Es sind ja dann sozusagen auch bestimmte Praktiken, die daraus dann abgeleitet werden. Denn wenn man jetzt eben diese irrige Annahme hat, dass schwarze und weiße Menschen oder Männer und Frauen unterschiedlich Schmerz erleben, dann werden ja zum Beispiel in Krankenhäusern auch unterschiedlich häufig Schmerzmittel angeboten oder eben einem auch verwehrt, wenn der Schmerz nicht anerkannt wird. Und das ist dann halt auch diese strukturelle Komponente, die dann als Gewalt erlebt werden kann.
Ja, solche Angebote oder eben auch Zugang zu bestimmten Ressourcen und so, ne? Mhm. Genau, das ist eben ganz wichtig und deswegen ist auch diese Dimension eine wichtige Dimension. In unserer heutigen Folge geht es auch um Macht und Ohnmacht und bestimmt auch gesellschaftliche Strukturen, die eben Probleme begünstigen können. Aber es geht natürlich vorrangig um Gewalt auf einer persönlichen Ebene. Und da sind wir dann bei der sogenannten personalen Dimension von Gewalt, also dem, was in zwischenmenschlichen und sozialen Beziehungen, wie zum Beispiel Paarbeziehungen und Familien, als Gewalt erlebt wird. Man merkt aber an der Stelle auch schon, dass diese Dimensionen sich manchmal gar nicht so klar voneinander abgrenzen lassen, beziehungsweise ja einander auch beeinflussen. Denn strukturelle und wie Maria eben schon angedeutet hat, auch kulturelle Aspekte können natürlich direkt und indirekt Einfluss haben auf die Prägung von Menschen und letztlich dann eben auch auf zwischenmenschliche Beziehungen und dann eben auf personale Dimensionen von Gewalt. Und wichtig an der Stelle ist auch noch zu sagen, dass Gewalt zwischen Erwachsenen sowohl symmetrisch, man übt Gewalt gegenseitig aus, als auch asymmetrisch, also eher einseitig, also eine Partei übt vor allem Gewalt aus, sein kann. Bei minderjährigen Kindern ist das in der Regel etwas anders, denn die sind ja sehr von ihren Eltern und auch von anderen Erwachsenen abhängig und meistens auch ja, physisch und auch kognitiv unterlegen, weshalb es da auch immer ein gewisses Machtgefälle gibt. Deshalb spricht man hier eigentlich fast immer von asymmetrischer Gewalt. Ich sage nur deshalb fast immer, weil es natürlich bestimmte Ausnahmen geben kann, in denen auch Gewalt zum Beispiel von jugendlichen Kindern gegen ihre Eltern ausgeübt wird. Aber das sind eben genau das, nämlich Ausnahmen. Und das betrifft, wenn überhaupt, vor allem Jugendliche. Und in der Literatur bezeichnet man das Phänomen dann als Parent Abuse oder Child-to-Parent Violence. Und eine einheitliche offizielle Erfassung dazu gibt es in Deutschland nicht. Und es gibt bisher auch nur sehr wenig Forschung zu dem Thema. Formal ist es auf jeden Fall so, dass Eltern oder eben Sorgeberechtigte auch in diesen Fällen in einer bestimmten Machtposition bleiben. Also sie haben natürlich bestimmte elterliche Rechte, ne? Also auch allein auf der juristischen Seite. Sie haben natürlich auch ökonomische Ressourcen, also sozusagen der Geldfluss, der kommt ja meistens von den Eltern, und auch eine gewisse soziale Autorität. In einzelnen Beziehungen kann sich dieses Machtverhältnis aber trotzdem umdrehen. Zum Beispiel, wenn Eltern psychisch oder physisch geschwächt sind, ne, wenn sie krank sind, wenn sie Angst vor dem Kind entwickeln oder von ihm auch vielleicht ökonomisch oder emotional abhängig sind. Die Forschung spricht daher von einer spezifischen Form asymmetrischer Gewalt, wenn es denn so ist, bei der Kinder zwar gesellschaftlich weniger Macht haben, im Mikrokontext der Familie aber Macht durch Gewalt und Kontrolle erlangen können. Wobei man sich hier bei solchen Extremfällen dann natürlich auch fragen muss, woher kommt das dann? Ob es da zum Beispiel nicht auch in der Kindheit Gewalt gegen diese Kinder gegeben hat oder ob andere mentale Probleme hier eine Rolle spielen und so weiter. Auch das ist natürlich wahnsinnig komplex. Aber nur am Rande, also der Vollständigkeit halber, denn dafür, um da jetzt wirklich näher drauf einzugehen, haben wir heute leider nicht genug Zeit.
Ja, und auch den Begriff der häuslichen Gewalt kann man sich mal näher ansehen. Daran gibt es durchaus auch Kritik. Es gibt einige Opferschutzorganisationen, die finden, dass der Begriff dieses komplexe Kriminalitätsphänomen verharmlosen würde, weil dieses Wort häuslich irgendwie auch was Niedliches habe oder für manche suggeriert es auch dieses früher noch vorherrschende Paradigma von, was zu Hause passiert, ist privat und geht den Staat nichts an. Davon sind wir ja heute zum Glück weitestgehend wieder weg. Aber es gibt eben auch einige, also trotz der Kritik gibt es eben auch einige bedeutende offizielle Quellen, die diesen Begriff verwenden, wie zum Beispiel der Europarat in Artikel 3b des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt vom 11. Mai 2011 oder auch das Bundeskriminalamt im Bundeslagebild zu häuslicher Gewalt. Dort, also in diesen beiden Quellen, wird bei häuslicher Gewalt sowohl von partnerschaftlicher als auch innerfamiliärer Gewalt gesprochen. Also sowohl Paarbeziehungen als auch Verwandtschaftsverhältnisse sind in diesen Definitionen von häuslicher Gewalt inbegriffen. Und wichtig ist auch, dass bei der Paargewalt sowohl aktuelle als auch Ex-PartnerInnen mit einbezogen werden. Und damit die Definition von häuslicher Gewalt erfüllt ist, müssen Opfer und TäterInnen auch nicht zusammenwohnen oder auch jemals zusammengewohnt haben, sondern es geht eben allein um die zwischenmenschliche Beziehung, in der die einzelnen Parteien zueinander stehen.
Dass das Ganze wirklich komplex ist, merkt man auch daran, gerade wenn man so nach internationalen Studien sucht, wie wir beide ja jetzt in der Recherche auch viel getan haben, dass man eben immer, also nach mindestens zwei Begriffen suchen muss. Ne? Das eine ist Domestic Violence, das würde man am ehesten als häusliche Gewalt übersetzen. Und das andere ist Intimate Partner Violence. Das sind dann so immer Begriffspaare und es gibt natürlich ganz viele Überschneidungen und in der Regel unter dem Begriff häusliche Gewalt fassen wir das dann alles zusammen sozusagen als Oberbegriff. Interessanterweise, gerade so, was so dieses Häusliche angeht, ist es auch so, dass Bundesländer teilweise Dinge auch gar nicht einheitlich kategorisieren. Also zum Beispiel, wenn es zu Gewalt in einer WG-Gemeinschaft kommt, ob man es dann zu diesem Bereich häusliche, also es ist, passiert ja in einer häuslichen Gemeinschaft, aber ob man das trotzdem sozusagen in die gleiche Kategorie einordnen kann oder nicht, das ist also in diesen Feinheiten gar nicht so ganz klar. Und Marie und mir ist eben auch aufgefallen in unseren Vorbesprechungen, dass der Begriff häusliche Gewalt das vielleicht auch in der Wahrnehmung auch zu sehr einengen kann auf diesen häuslichen Bereich. Obwohl sich dieses komplexe Gewaltmuster, was so dahinter steht, eben auch darüber hinaus erstrecken kann. Bei der Polizei Hamburg ist man, wie wir damals bei unserem Interview mit dem Stalking-Experten der Polizei gelernt haben, dazu übergegangen, von Beziehungsgewalt zu sprechen allgemein, weil das aus Sicht der Beamten eben dann das verbindende Merkmal ist oder das prägende Merkmal, dass eben Opfer und TäterInnen meist in einer Form von Beziehung zueinander stehen, intimen Beziehung zueinander stehen oder standen. Wobei ich das zumindest damals für den Bereich Stalking auch schwierig fand, weil das ja nicht immer der Fall ist einfach. Und sie da eben Stalking auch allgemein darunter fassen. Aber manchmal kennen sich ja Opfer und TäterInnen da kaum.
Ja.
Aber Ja, weil eben der Kontrast zwischen dem Zuhause als vermeintlich sicherem Rückzugsort für uns Menschen und einer Gewaltform, die eben oft genau hier stattfindet und die das eigene Zuhause für die Betroffenen dann zu einem Unsicherheitsort werden lässt, so groß ist und damit eben ganz enorme und umfassende Auswirkungen verbunden sind, hat der Begriff trotz allem auch seine Berechtigung und wir werden ihn hier heute auch verwenden, einfach weil das eben auch der gängige Begriff ist für dieses Phänomen, von dem wir sprechen.
Ja, und wenn ich noch einen weiteren Hinweis zur Diskussion rund um die Gewaltdefinition geben darf, und zwar ist Annelie und mir aufgefallen, dass der Gewaltbegriff auch nicht immer ganz trennscharf verwendet wird. Also das hängt ein bisschen davon ab, in welchem Forschungsbereich man sich gerade befindet oder welches Modell man betrachtet. Wir haben nämlich zum Beispiel das Modell des Gewaltdreiecks von Johann Galtung uns angeschaut und dort wird von personaler Gewalt als direkte Gewalt gesprochen und strukturelle Gewalt als indirekte Gewalt bezeichnet. Und auch diese Vorstellung von direkter und indirekter Gewalt findet man auch in anderen Fachtexten über Gewalt. Aber in der Kriminologie gibt's eben auch die Auffassung von direkter Betroffenheit und indirekter bzw. stellvertretender Betroffenheit durch Gewalt. Also wenn ihr euch das vielleicht mal nur als Hinweis, wenn ihr euch mit dem Thema zukünftig beschäftigen wollt, dann wäre das was, worauf ihr achten könnt, dass ihr immer erstmal guckt, wie Gewalt wirklich definiert wird und auch welche Dimensionen von Gewalt angesprochen wird und so weiter.
Ja, genau. Wir sind ja ein wissenschaftlicher Podcast, deswegen ist es eben auch ganz wichtig, gerade im wissenschaftlichen Kontext und wenn man sich damit wissenschaftlich befasst, da eben auch wirklich, was Definitionen angeht, es klingt manchmal so ein bisschen kleinkariert, aber das ist eben auch, man muss eben wissen, worüber genau man spricht. Und um das Ganze jetzt noch mal ein bisschen weiter aufzufächern und noch mal ein bisschen komplexer zu machen, wir haben ja am Anfang schon gesagt, dass Gewalt, oder Marie hat es gesagt, dass Gewalt nicht immer blutig oder laut sein muss. Neben den ganzen Dimensionen von Gewalt gibt es auf der persönlichen Ebene auch sehr viele unterschiedliche Facetten von Gewalt. Zum Beispiel eben die physische, also körperliche Gewalt. Das ist die wahrscheinlich bekannteste Form der Gewalt und sie ist meistens auch am leichtesten nachweisbar, gerade wenn wir jetzt mal über den juristischen Bereich dann reden. Körperliche Gewalt reicht von leichten Übergriffen wie, keine Ahnung, schubsen oder grob anpacken, bis hin zu schweren Körperverletzungen wie Schlagen, Treten, Würgen, ja, und eben dann auch Tötungsdelikten. Wichtig ist an der Stelle auch zu wissen, dass körperliche Gewalt sehr häufig in Kombination mit anderen Gewaltformen auftritt. Und generell kann man sagen, dass tatsächlich eine Form von Gewalt selten alleine kommt, denn das betrifft viele Formen von Gewalt, dass es eben dann häufig eine Mischung aus verschiedenen Dingen ist.
Eine weitere Facette von Gewalt, wie wir es hier nennen, ist die psychische und häufig auch emotionale Gewalt genannt. Das ist wahrscheinlich die verbreitetste Form häuslicher Gewalt und wahrscheinlich auch die, die am meisten unterschätzt wird. Sie kann nämlich auch sehr subtil passieren, ist deshalb auch schwerer zu erkennen und auch schwerer nachweisbar, als zum Beispiel körperliche Gewalt es häufig ist. Und ganz häufig, ich finde das ganz interessant, ganz häufig ist selbst den Opfern lange nicht klar, dass das, was ihnen da passiert und angetan wird, tatsächlich auch psychische Gewalt ist. Eben weil sie sehr subtil ablaufen kann und dann fängt es zum Beispiel erst mit Lovebombing an und geht dann in Abwertungen über oder Bloßstellung vor anderen. Auf die komplexen Dynamiken in Beziehungen gehen wir nachher auf jeden Fall auch nochmal ein. Ja, aber es kann wirklich sehr schleichend ablaufen und dann haben die Betroffenen die Gewalt, die da passiert, schon sozusagen, also diese Grenzüberschreitungen immer wieder normalisiert und sich daran gewöhnt. Und wenn das eben nicht als großen Schock kommt, dann ja, kann es eben passieren, dass Opfer das lange gar nicht merken, was ihnen da tatsächlich angetan wird. Zu psychischer Gewalt gehören auch Verhaltensformen wie Bedrohung und Einschüchterung, Demütigung, systematisches Herabsetzen der Person, also in einer Zweierkonstellation, aber auch vor anderen. Je nach Kontext kann Anschreien physisch oder psychisch sein oder eben beides. Emotionale Erpressung oder Abstrafen durch Ignorieren ist auch ein Klassiker. Oder auch Beleidigung, Gaslighting, Kontrolle und Isolation, Stalking und Mobbing. Und da sind wir auch schon dabei. Es kann nämlich auch, psychische Gewalt kann auch diverse Formen digitaler Gewalt beinhalten, wie zum Beispiel Stalking und Mobbing über das Internet oder eben auch Bedrohung, Belästigung, Bloßstellung, Verbreitung privater Informationen oder von Gerüchten über das Opfer oder auch sowas wie Revenge-Porn. Und wichtig ist auch, dass auch soziale Isolierung des Opfers zu psychischer Gewalt gehört. Also wenn der Täter oder die Täterin das Opfer eben mit der Zeit gezielt immer mehr von anderen Sozialkontakten wie Freundschaften und Familie und so weiter entfremden oder vielleicht sogar den Kontakt verbieten und der Täter oder die Täterin eben auch die Kontakte und auch Kommunikationswege des Opfers kontrolliert, um diese soziale Teilhabe und Unterstützung, die dem Opfer theoretisch zugutekommen könnte, eben zu verhindern. Und wenn so eine soziale Kontrolle und Isolierung besteht, dann steigt natürlich auch die Abhängigkeit zum Täter oder zur Täterin. Also ihr seht, psychische Gewalt ist unheimlich vielseitig. Wahrscheinlich könnte man da jetzt auch noch sehr lange drüber reden. Das Ziel dabei ist eigentlich immer, würde ich sagen, die Selbstbestimmung des Opfers einzuschränken und die Abhängigkeit zum Täter oder der Täterin zu erhöhen und dass der Täter oder die Täterin Macht und Kontrolle über das Opfer ausüben möchte. Manchmal möchten sich die TäterInnen vielleicht auch über das Opfer erhöhen, also besser, schlauer, mehr wert sein oder was auch immer, um sich selbst besser zu fühlen. Und manchmal soll zu diesem Ziel eben auch Angst erzeugt werden. Also um diese Ziele zu erreichen, gibt es dann eben bestimmte Werkzeuge, nenne ich es jetzt mal, die TäterInnen dann eben anwenden können, um das Opfer gefügig zu machen. Und auch diese Gewaltform tritt natürlich häufig mit anderen Gewaltformen auf. Wie Annelie gerade sagte, eine Gewaltform kommt selten allein.
Ich habe mir jetzt im Vorfeld so eine Dokumentation angeguckt zu Täterarbeit und da hat die Leiterin von so einem Kurs in einem Interview unter anderem auch gesagt, dass die meisten Teilnehmer dieses Kurses dann immer aus allen Wolken fallen, wenn sie dann anfängt, ihnen zu erklären, dass auch, weiß ich nicht, wenn sie ihre Frau anschreien oder wenn sie sagen, wie fett sie geworden ist, dass das eine Form von Gewalt ist und dann viele sagen, hey, ich habe sie doch gar nicht geschlagen, das ist doch nicht Gewalt. Oh. Weil ich glaube, genau das ist ein sehr verbreiteter Fehlschluss, ne? Dass man sozusagen Gewalt immer sehr reduziert auf das, was man so allgemein unter Gewalt versteht, aber dass eben gerade diese Form, die so häufig vorkommt und auch so intensiv erlebt wird von den Opfern, eine ganz enorme Form von Gewalt ist, dass das Menschen auch erstmal bewusst gemacht werden muss und sie dafür sensibilisiert werden müssen, sowohl Opfer als auch Täter. Ne? Du hast es ja gerade gesagt, auch viele Opfer nehmen das vielleicht gar nicht oder erstmal nicht als Gewalt wahr oder sind sich dessen nicht bewusst. Deswegen, ja, ist es umso wichtiger, dass wir es hier auch nochmal ausführlich erklären.
Ja.
Ja, aber vielleicht an der Stelle auch schon mal ganz kurz, vielleicht als kleiner Exkurs. Es ist ja auch total wichtig, dass eben Strafverfolgungsbehörden solche Dinge auch, ja, erkennen und ernst nehmen und dann eben auch irgendwie ahnden können. Es gibt Länder, da ist zum Beispiel die sogenannte Coercive Control auch unter Strafe gestellt. Das ist in Deutschland nicht so. Und der Begriff Coercive Control fällt in dem Kontext ja auch sehr häufig. Deswegen erkläre ich den vielleicht an der Stelle auch einmal ganz kurz. Übersetzt wird das Ganze meistens mit dem Begriff Zwangskontrolle und gemeint ist damit so ein dauerhaftes und kontrollierendes Verhaltensmuster, das aus ganz vielen verschiedenen Facetten bestehen kann. Also dazu können Beschuldigungen, Demütigungen, Bedrohungen und Einschüchterungen gehören, die eben von Täterinnen und Tätern angewandt werden, um ihr Opfer zu unterdrücken und eben vor allem zu kontrollieren.
Ja.
Genau, und dann gibt es noch die sexuelle bzw. sexualisierte Gewalt und davon sprechen wir, wenn es um ja, nicht einvernehmliche sexuelle Handlungen geht natürlich, erzwungene Sexualpraktiken, sexuelle Nötigungen oder eben auch Vergewaltigungen. Dazu gehören aber auch Dinge wie zum Beispiel das Erzwingen einer sexualisierten Atmosphäre oder sexistische Beschimpfungen, Bloßstellen in sexualisierter Weise, unerwünschte sexualisierte Kommentare oder eben unerwünschte sexualisierte Blicke und so weiter und so weiter. Also auch das ist häufig deutlich subtiler, als man vielleicht erstmal denkt. Auch hier ist die Beweislage für Opfer leider häufig sehr schwierig. Es sei denn, sie haben glaubwürdige ZeugInnen oder eben Spuren am Körper, die ausgewertet und analysiert werden können. Dazu kommt natürlich gerade bei dieser Gewaltform auch ein hohes Maß an Scham der Betroffenen, die das natürlich auch dann häufig nochmal schwieriger machen, sich da vielleicht die Hilfe zu suchen, die man braucht. Und dann gibt es noch eine weitere Gewaltform, nämlich die ökonomische Gewalt. Und das ist eine Gewaltform, die viele so gar nicht auf dem Schirm haben, glaube ich. Ich meine, wir alle wissen, dass man in manchen Lebenssituationen finanziell von Menschen abhängig sein kann. Ne? Das ist ja auch in gewisser Weise normal, zum Beispiel, wenn wir Kinder sind und von unseren Eltern abhängig sind. Dass aber genau das in eine Form von Gewalt umschlagen kann, ist einem eben häufig vielleicht nicht bewusst, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Dabei geht es dann zum Beispiel um das Kontrollieren der finanziellen Ressourcen des Opfers, des Vorenthalten finanzieller Mittel, dem Verbot von Erwerbstätigkeit, dem Zerstören von Eigentum und so weiter. Deshalb kann auch diese Form der Gewalt eigentlich der psychischen Gewalt zugeordnet werden. Denn auch hier ist das Ziel des Täters oder der Täterin in der Regel das Herstellen und Aufrechterhalten von Abhängigkeit. Das hat Maria gerade schon ausführlich erklärt. Und damit einhergehende Kontrolle über das Opfer. Also gerade finanzielle Mittel sind natürlich sehr wichtig, um ein selbstbestimmtes, ne, und eigenständiges Leben zu führen und ein unabhängiges Leben auch. In Studien wird ökonomische Gewalt aber manchmal auch als eigene Form der häuslichen Gewalt erhoben. Und deshalb war es uns einfach wichtig, das hier auch nochmal gesondert hervorzuheben. Insgesamt kann man also sagen, dass häusliche Gewalt unglaublich facettenreich ist und dass die einzelnen Formen dieser Gewalt in der Regel Teil sehr komplexer Gewaltmuster sind. Und auch darauf gehen wir gleich im Weiteren nochmal ein bisschen näher ein.
Ja. Also jetzt sind wir mit den Begrifflichkeiten durch, keine Sorge. Aber jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, wie groß ist denn jetzt dieses Phänomen, von dem wir hier sprechen? Wie verbreitet ist das? Und dazu haben wir uns natürlich auch mal die offiziellen Zahlen und auch ein paar wissenschaftliche Studien angesehen. Und Spoiler Alert, es ist leider sehr weit verbreitet und das Thema häusliche Gewalt betrifft Menschen unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Schichtzugehörigkeit und auch unterschiedlicher kultureller Hintergründe.
Ja, ich fange mal an mit dem, was wir so aus offiziellen Daten wissen und dafür schauen wir zuerst mal auf die polizeiliche Kriminalstatistik. Das sind also Daten, die Polizei in Deutschland erfasst und das Bundeskriminalamt veröffentlicht regelmäßig sogenannte Bundeslagebilder zu unterschiedlichen Themenkomplexen, unter anderem auch zum Thema häusliche Gewalt, wo sie die polizeilichen Daten deutschlandweit zusammenfassen und so aufbereiten. Und das aktuellste Lagebild, was wir derzeit haben zum Thema häusliche Gewalt, ist das aus dem letzten Jahr, was sich wiederum auf Daten aus dem Jahr 2023 bezieht. Und dieser Bericht unterscheidet bei häuslicher Gewalt zwischen Partnerschaftsgewalt und innerfamiliärer Gewalt. Marie hat ja vorhin erklärt, warum diese Unterscheidung auch relevant ist. Dazu gibt es auch zwei voneinander getrennte Kapitel in diesem Bericht. Insgesamt kann man sagen, dass laut dem Bundeslagebild im Jahr 2023 circa 256.000 Menschen deutschlandweit als Opfer von häuslicher Gewalt erfasst wurden. Das entspricht einer Zunahme von 6,5% im Vergleich zum Vorjahr. Generell waren von den erfassten Opfern häuslicher Gewalt 65,5% von Partnerschaftsgewalt betroffen und 34,5% von innerfamiliärer Gewalt. Das nur zur Einordnung. Die meiste verzeichnete Gewalt fand also in aktuellen oder ehemaligen Partnerschaftsbeziehungen statt. Das heißt auch, dass 24,3%, also fast ein Viertel, aller in der PKS erfassten Opfer der im Lagebild erfassten Delikte Opfer von häuslicher Gewalt waren. Also eine ganze Menge. Dazu muss man auch nochmal ergänzend sagen, dass hier eben nicht alle Delikte, die unser Strafgesetzbuch so hergibt, betrachtet wurden, sondern nur bestimmte Delikte, die eben häufig mit häuslicher Gewalt in Verbindung stehen. Diese reichen von verschiedenen Körperverletzungs- und Sexualdelikten über Bedrohung, Stalking, Nötigung, aber auch sowas wie Zuhälterei oder Zwangsprostitution, Freiheitsberaubung oder Entziehung Minderjähriger bis hin zu Mord und Totschlag. Zusätzlich zu diesen Delikten werden für die innerfamiliäre Gewalt, aber eben nicht bei Partnerschaftsgewalt, sondern bei innerfamiliärer Gewalt auch Delikte betrachtet wie Genitalverstümmelungen, Misshandlungen schutzbefohlener, sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche oder Zwangsheirat. Und da sieht man auch mal, wie weitreichend das Ganze eben sein kann, ne? Und was das bedeuten kann, ganz konkret. Die erfassten Tatverdächtigen sind den offiziellen Daten zufolge meistens Männer mit 75,6% insgesamt. Die überwiegende Mehrheit der Tatverdächtigen sind ja tatsächlich Männer zwischen 30 und 40 Jahren. Wenn man jetzt nochmal die beiden unterschiedlichen Bereiche, also Partnerschaftsgewalt und innerfamiliäre Gewalt, ein bisschen genauer ansieht, ist es bei Partnerschaftsgewalt sogar ein bisschen mehr mit 77,6% männliche Tatverdächtige und bei innerfamiliärer Gewalt ein bisschen weniger mit 71,9% männliche Tatverdächtige. Die überwiegende Mehrheit der Opfer ist insgesamt weiblich mit 70,5%, wobei man hier auch beachten muss, dass sich die Opferanteile je nachdem, ob man sich gerade Partnerschaftsgewalt oder innerfamiliäre Gewalt ansieht, sehr stark unterscheiden. Denn während es bei Partnerschaftsgewalt fast 80% weibliche Opfer sind, sind es bei der innerfamiliären Gewalt 54% weibliche und 46% männliche Opfer. Also da ist der Unterschied gar nicht mehr so groß. Und das liegt vermutlich daran, dass bei der innerfamiliären Gewalt eben auch Kinder und Jugendliche mit einbezogen sind, wo eben Jungen auch häufig Opfer von Familienmitgliedern werden. Und an den Auswertungen des Bundeslagebilds kann man erkennen, dass der höchste Anteil männlicher Opfer in die Altersklasse unter 21 Jahren fällt. Das erklärt es dann so ein bisschen, diese Verteilung. Wenn wir jetzt mal ein bisschen spezifischer auf den Bereich Partnerschaftsgewalt schauen, dann ist vielleicht eine Frage, die man sich so stellen kann, in welcher Beziehung Opfer und TäterInnen zueinander stehen. Und da kann man ganz klar sagen, dass die meisten Opfer mutmaßlich, muss man sagen, durch ehemalige PartnerInnen geschädigt wurden. Das sind circa 40% und nochmal gut ein Drittel durch EhepartnerInnen. Was die Verteilung der Delikte angeht, so machen vorsätzliche einfache Körperverletzungen fast 2/3 aller verzeichneten Opferwerdungen aus, mit knapp 60%. Etwa 1/4 der verzeichneten Opferwerdungen fallen in die Kategorie Bedrohung, Stalking, Nötigung. Und hier soll laut dem Lagebild auch die psychische Gewalt mit abgebildet sein. Etwa 1/10 macht gefährliche Körperverletzungen aus und die restlichen 6,7% setzen sich dann zusammen aus Sexualdelikten und anderen Delikten und eben auch Mord und Totschlag, wobei wie auch in der Gesamtkriminalität natürlich Dinge wie Mord und Totschlag doch relativ selten sind, aber trotzdem natürlich zu viel. Das ist hier ungefähr 0,2% der Fälle. Trotzdem ist natürlich jeder dieser Fälle zu viel, ganz klar. Wenn wir jetzt mal zur innerfamiliären Gewalt kommen, auch da ist ja vielleicht die Beziehung zwischen Opfer und TäterInnen interessant. Und da kann man sagen, dass Kinder hier besonders häufig betroffen waren mit 35%. Aber auch Eltern, Geschwister, auch Schwiegereltern oder Enkel, Großeltern und sonstige Angehörige fallen hier natürlich mit rein. Und was die Verteilung der Delikte angeht, ist es ganz ähnlich wie bei Partnerschaftsgewalt. Auch hier ist die vorsätzliche einfache Körperverletzung das häufigste Delikt, was von der Polizei erfasst wird, mit 51%. Und Bedrohung, Stalking und Nötigung sind hier dann wieder an der zweiten Stelle und die gefährliche Körperverletzung auch wieder an der dritten Stelle. Dann die anderen Prozentpunkte verteilen sich auf sehr vielfältige andere Straftaten, die in diesem Bereich begangen werden. Und auch hier sind Mord und Totschlag mit 0,4%, also ein bisschen höher, natürlich selten. Und trotzdem kommen sie eben vor. Ja, und dabei wollen wir es jetzt auch erstmal belassen. Also euch jetzt hier irgendwie Prozentzahlen runterzurattern, macht im Podcast-Format wahrscheinlich auch nicht so viel Sinn. Schaut aber gerne in die Shownotes, schaut gerne mal in diesen Bericht. Es ist leider so, dass es noch kein neues Bundeslagebild mit aktuelleren Zahlen gibt, sonst hätten wir euch natürlich auch die präsentiert. Das soll aber wohl im Herbst diesen Jahres veröffentlicht werden. Da halten wir mal die Augen offen. Aber Medienberichten zufolge, die sich auf vorläufige Zahlen stützen, soll es auch dieses Mal wieder einen signifikanten Anstieg von ca. 3,7% geben, also wieder einen neuen Höchststand dieser Zahlen, was den Trend der letzten Jahre fortsetzen würde. Insgesamt kann man nämlich erkennen, dass die Zahl der polizeilich erfassten Fälle schon seit Jahren kontinuierlich steigt, was natürlich ja durchaus besorgniserregend sein kann.
Und warum es diesen Anstieg in der Hellfeld-Statistik gibt, also ein Anstieg der polizeilich registrierten Straftaten im Bereich der häuslichen Gewalt, dafür kann es ganz unterschiedliche Ursachen geben. Und die kann man grob kategorisieren in Anzeige- und Entdeckungsquoten und Datenerfassung und Auswertung. Kommen wir zuerst mal zu den Anzeige- und Entdeckungsquoten. Also zum einen ist es natürlich möglich, dass es tatsächlich so ist, dass es eine Zunahme von häuslicher Gewalt in Deutschland gibt. Das ist wirklich absolut möglich. Nach allem, was wir wissen, ist das nicht unwahrscheinlich. Zum anderen kann es aber auch sein, dass die Gesellschaft zunehmend für das Thema sensibilisiert ist und dass es dadurch mit der Zeit zu einer stärkeren Anzeigebereitschaft kommt. Aber, und das ist irgendwie auch wichtig, sich das vor Augen zu führen, selbst wenn die Anzeigebereitschaft zum Beispiel durch eine zunehmende Sensibilisierung der Gesellschaft ansteigen würde, dann ist trotzdem noch nicht davon auszugehen, dass das Hellfeld das Phänomen häusliche Gewalt wirklich vollumfänglich abbilden würde. Es ist eigentlich viel mehr davon auszugehen, dass diese Zahlen nur die Spitze des Eisbergs abbilden, weil man insbesondere für die Deliktbereiche der Beziehungs- und innerfamiliären Gewalt aus der Viktimisierungsforschung weiß, dass die Anzeigequoten in diesem Bereich eben sehr viel niedriger liegen als zum Beispiel bei Eigentumsdelikten, wo Opfer ja die Anzeige bei der Polizei häufig auch brauchen, um überhaupt bei ihren Versicherungen Ansprüche geltend machen zu können. Und gleichzeitig braucht die Polizei wiederum die Anzeige aber, um eine Opferwerdung überhaupt in ihrer polizeilichen Statistik im Hellfeld registrieren zu können. Ja, und dass die Anzeigequoten im Bereich der häuslichen Gewalt so niedrig sind, das kann wirklich ganz viele Gründe haben. Und ich führe das jetzt auch mal ein bisschen aus, weil es mir auch so ein Anliegen ist, zu zeigen, wie divers die Gründe dafür sein können, weil meinem Empfinden nach in unserer Gesellschaft dann auch häufig so ein Vorwurf an die Opfer mitschwingt. Also so, ja, warum gehen die denn nicht zur Polizei? Ja, kein Wunder, dass die da nicht rauskommen, wenn die das nicht anzeigen und so, ne? Und ich finde das manchmal auch ganz schön unempathisch und möchte deshalb sagen, dass natürlich bei häuslicher Gewalt häufig auch Angst und Schuld und auch Schamgefühle eine große Rolle spielen, die Anzeigequote dann eben auch ganz erheblich drücken können. Zum Beispiel, weil die Opfer Angst vor den TäterInnen haben und sich eben auch nicht sicher sind, ob die Polizei ihnen wirklich helfen können wird. Oder weil die Opfer vielleicht auch Sorge haben, dass ihnen von Staatsseite möglicherweise nicht geglaubt wird. Gerade wenn es jetzt zum Beispiel um psychische Gewalt oder auch sexualisierte Gewalt geht, haben wir ja vorhin gesagt, dass es nicht immer leicht ist nachzuweisen, dass da Gewalt vorliegt. Opfer könnten auch Sorge haben, dass ihnen die Schuld von außen für ihre Situation gegeben werden könnte und dass sie dann sozusagen auch noch mit dem Victim Blaming oder Shaming umgehen müssten, so obendrauf zu allem anderen, was sie vielleicht schon belastet. Und vielleicht haben sie sich ja auch schon mehrfach in so einer Situation befunden und schämen sich dafür, dass sie wieder zurück zu dem Täter oder der Täterin gegangen sind und sich eben noch nicht getrennt haben. Vielleicht gibt's aber auch Eltern unter den Opfern, die Sorge haben, was aus den Kindern wird, wenn sie sich von dem Täter trennen oder was weiß ich, oder dass die TäterInnen das vielleicht irgendwie an den Kindern auslassen würden, wenn sie jetzt zur Polizei gehen und so weiter. Also das sind jetzt wirklich nur so ein paar Beispiele, aber von solchen und mehr Gedanken berichten eben zum Beispiel auch Opferschutz und Hilfsorganisationen immer wieder aus ihrer Arbeit mit den Opfern von häuslicher Gewalt. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass es für Opfer auch sehr belastend sein kann, sich mit einem Strafverfolgungs- und gegebenenfalls auch Gerichtsprozess auseinandersetzen zu müssen. Eine Anzeige kann zum Beispiel auch mit einem Trennungsversuch einhergehen. Aber auch das ist natürlich, je nachdem, wie verwoben die Leben von Opfer und TäterInnen sind, auch sehr aufwendig, kann auch sehr kompliziert sein, eben vor allem, wenn Kinder und oder Immobilien oder Unternehmen oder sowas im Spiel sind. Und möglicherweise zeigen Menschen Gewalt dann eben noch nicht an, weil eine Anzeige für sie eine Eskalation hervorrufen würde, für die sie eben in diesem Moment noch nicht gewappnet oder vorbereitet sind. Wir haben ja vorhin zum Beispiel auch über die symmetrische und asymmetrische Gewalt gesprochen und es kann durchaus Fälle geben, in denen sich beide Parteien strafbar machen, weil sie sich gegenseitig Gewalt angetan haben. Und es dann vielleicht auch nicht von außen gut erkennbar ist und vielleicht auch erst recht nicht nachweisbar sein könnte, wer wann angefangen hat und wo jetzt die Verteidigungshandlung der einen Person geendet hat und sie in eine Angriffshandlung übergegangen ist. Das ist dann natürlich auch die Frage, ob man zur Polizei gehen würde, auf die Gefahr hin, dass man sich dabei selbst belasten würde. Ja, das heißt, es gibt eben wirklich viele Gründe, weshalb Menschen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, keine Anzeige erstatten würden. Und das bestätigen uns auch Ergebnisse aus Dunkelfeldstudien oder zum Beispiel auch die Frauenhauskoordinierung aus ihrer Erfahrung in der Arbeit mit Opfern häuslicher Gewalt. Und ja, was der Polizei nicht bekannt ist, kann sie, wie gesagt, auch nicht auswerten. Und es ist auch so, dass viele dieser Delikte, die unter häusliche Gewalt fallen, zwar Straftaten sind, aber eben keine Verbrechen. Das bedeutet, dass viele der häusliche Gewaltdelikte Anzeigedelikte sind und dass die Polizei das Delikt meistens erst bei Anzeige des Delikts entdeckt und auch erst nach der erfolgten Anzeige überhaupt anfangen kann zu ermitteln. Und deshalb geht man eben davon aus, dass das Dunkelfeld hier sehr groß ist und dass das Hellfeld nur begrenzt Aussagen über das tatsächliche Ausmaß der häuslichen Gewalt treffen kann. Und zusätzlich zu diesen Aspekten der Anzeige- und Entdeckungsquoten können eben manchmal auch methodische Veränderungen eine Rolle spielen für Veränderungen in der Statistik. Und im Anschluss an die Tagung in Aachen hat uns zum Beispiel eine Polizistin, die auch dort war, erzählt, dass die PKS-Statistiken ja auch durch Polizeibeamte und Beamtinnen gepflegt werden. Und das bedeutet, dass es auch darauf ankommt, inwieweit die jeweiligen BeamtInnen dafür auch sensibilisiert sind. Also wie wichtig es eben ist, beim Vorliegen von häuslicher Gewalt auch in der Eingabemaske tatsächlich das Häkchen an der entsprechenden Stelle zu setzen. Selbst wenn alles richtig und sorgfältig eingetragen ist, dann muss man ja auch immer noch darauf achten, ob es über die Zeit hinweg Veränderungen gegeben hat. Also wurden in einigen Jahren zum Beispiel unterschiedliche Delikte betrachtet, ne, jetzt im Lagebild häusliche Gewalt zum Beispiel, oder wurden Definitionen von Partnerschaftsgewalt und innerfamiliärer Gewalt über die Zeit verändert? Das sind wirklich Veränderungen, die die Vergleichbarkeit im Zeitvergleich auch also stark einschränken würden. Und da muss man auf jeden Fall auch immer drauf achten, wenn man sich solche Daten ansieht. Genau. Und um das jetzt nochmal kurz und knackig zusammenzufassen, bilden deshalb die erfassten Delikte aller Wahrscheinlichkeit nach nur die Spitze des Eisbergs ab, können stark verzerrt sein. Und es ist aber trotzdem auch wichtig, dass wir diese Hellfelddaten haben. Und dass wir aber auch das Bild, das sich daraus ergibt, dann durch weitere Erkenntnisse, wie zum Beispiel durch Dunkelfeldstudien, ergänzen.
Und dazu kommen wir jetzt. Also nach den offiziellen Zahlen haben wir uns natürlich auch mal ein paar Dunkelfeldbefragungen angesehen. In einer repräsentativen Dunkelfeldbefragung von Andreas Jud aus dem Jahr 2022 gaben ca. 58% der Frauen an, schon einmal Gewalt von einem Partner oder einer Partnerin erlebt zu haben. Bei den Männern waren es beachtenswerterweise auch 51%. Dabei muss man aber natürlich das, was Marie eben ja schon sehr ausführlich erklärt hat, nämlich diese Konfliktdynamiken, die es eben geben kann, auch beachten. Und das macht das Ganze natürlich auch sehr schwierig, wenn man sich dann solche Zahlen ansieht. Auch eine Dunkelfelduntersuchung des KFN deutet aber darauf hin, dass deutlich mehr Männer von häuslicher Gewalt betroffen sind, als die Hellfelddaten vermuten lassen. Hierbei handelt es sich wahrscheinlich um eine stark unterrepräsentierte Gruppe in den offiziellen Statistiken. Was damit zu tun haben könnte, dass gerade Männer aufgrund von gesellschaftlichen Rollenbildern eben noch mehr als Frauen sich davor scheuen, Gewalt, die sie durch PartnerInnen erleben, auch anzuzeigen. Insgesamt erlebten aber auch diesen Befragungen zufolge Männer statistisch signifikant weniger Gewalt als Frauen, wobei die Unterschiede zwischen Männern und Frauen sowohl im Bereich der psychischen, physischen, sexuellen und ökonomischen Gewalt nicht so groß sind, wie es die offiziellen Daten vermuten lassen. Doch nicht nur die Häufigkeit unterscheidet sich signifikant zwischen Männern und Frauen, auch die Regelmäßigkeit der erlebten Gewalt war bei Männern in allen Altersgruppen signifikant niedriger als bei Frauen. Einer weiteren Dunkelfeldstudie aus dem Jahr 2023 zufolge steht insbesondere psychische Gewalt oft am Anfang der Gewalteskalation in Partnerschaften. Etwa jede dritte Befragte gab hier an, partnerschaftlich körperliche und/oder sexuelle Übergriffe erlebt zu haben.
Ja, also es scheint halt auf jeden Fall so zu sein, dass Männer die Gewalt halt signifikant häufiger außerhalb von Partnerschaften oder der Familie zu erleben scheinen, weil Männer sind ja durchaus häufig von Gewalt betroffen, aber eben nicht von häuslicher Gewalt. Da sind einfach, wie Annelie gerade gesagt hat, auch den Dunkelfeldstudien zufolge die Frauen signifikant häufiger betroffen.
Ja, wichtiger Hinweis, stimmt.
Ja, und es gab doch, ich weiß nicht, ob ihr euch da jetzt dran erinnert, aber es gab doch 2023 diese Studie von Plan International, wo es um Männlichkeitsbilder ging und da wurden 1000 Frauen und 1000 Männer befragt zu Männlichkeitsvorstellungen und Männlichkeitsbildern. Und darin gab es auch, also das hat damals irgendwie einen ziemlichen Aufschrei gegeben, weil in dieser Studie auch zwei Items drin sind, zwei Fragen, die sich mit Gewalt in Partnerschaften beschäftigen. Und da haben ein Drittel der Männer, also es waren ja sowieso nur Männer von 18 bis 35 Jahren, die haben dann versucht, die Stichprobe auch so ein bisschen zu kontrollieren, sage ich mal. Also dass eben sowohl niedrigere Bildungsstände und höhere Bildungsstände vertreten sind und auf dem Bundesgebiet sowohl Nord, Süd, Ost und West zu entsprechenden Teilen befragt wurden. Aber die Männer, die sozusagen in dieser Studie befragt wurden, davon haben 33% gesagt, dass sie es halt in Ordnung finden, wenn ihnen gelegentlich in einem Streit mit ihrer Freundin die Hand ausrutschen würde und dass sie schon mal Frauen gegenüber Gewalt anwenden, um ihnen Respekt einzuflößen. Und das ist natürlich eine Aussage. Also es gibt, muss man aber wirklich sagen, auch ein paar methodische Schwächen der Studie. Das darf man jetzt sozusagen nicht, ja, komplett für bare Münze nehmen. Aber es ist trotzdem schon mal, finde ich, auch ein krasser Indikator, dass man sich das vielleicht noch mal ein bisschen stärker angucken sollte in weiteren Studien. Und auch generell ist es natürlich bei der Dunkelfeldforschung so, also vor allem auch im Bereich häusliche Gewalt, dass es da auch zusätzliche Einschränkungen und Schwierigkeiten in der Erfassung von Opfererfahrungen oder auch Tätererfahrungen gibt, die man beachten sollte. Also zum einen kann es von Seiten der Befragten zu Herausforderungen kommen, weil selbstberichtete Erfahrungen in Dunkelfeldstudien in der Regel nicht überprüft werden können durch die Forschenden. Dadurch kann es natürlich zu Verzerrungen kommen, zum Beispiel, weil jemand nicht zugeben möchte, regelmäßig Gewalt gegen einen Partner oder eine Partnerin auszuüben und die Gewaltausübung deshalb verschweigt oder irgendwie herunterspielt. Oder weil vielleicht auch jemand nicht zugeben möchte, in welchem Ausmaß er oder sie von Gewalt durch den oder die Partnerin betroffen ist und deshalb auch das Gewalterleben herunterspielt. Das heißt, soziale Erwünschtheit spielt eine große Rolle in diesem Bereich und zusätzlich kann es zum Beispiel für ältere Menschen, die nach früheren Erfahrungen aus ihrem Leben gefragt werden, auch schwierig sein, etwas als Gewalt zu benennen, was früher irgendwie normalisiert war, erlaubt war, gesellschaftlich akzeptiert war und es heute aber nicht mehr ist. Also zum Beispiel, wo könnte man jetzt dran denken, Vergewaltigung in der Ehe oder Züchtigung von Kindern vielleicht. Manchmal kann es für Menschen auch schwierig sein, sich an besonders traumatische Erlebnisse aktiv zu erinnern. Das kann ein Schutzmechanismus des Gehirns sein. Oder manchmal kann es für Betroffene auch schwierig sein, sich an die genaue Anzahl an Opferwerdungen zu erinnern, wenn sie eine hohe Anzahl an Opferwerdungen erlebt haben und oder diese schon ein paar Jahre zurückliegen. Also auch sowas kann Studienergebnisse verzerren und auch dazu führen, dass man nicht die absolute Wahrheit erhebt bekommt, sondern sich eben nur möglichst nahe der Realität annähert. Davon abgesehen können auch Studiendesigns natürlich eine Herausforderung darstellen, weil man bei so einem belastenden Thema wie häuslicher Gewalt auch aufpassen muss, dass die Fragebögen nicht zu lang werden, weil man eben sonst Gefahr läuft, dass die Befragten irgendwann müde sind und die Befragung abbrechen. Da hat man dann natürlich auch nichts gewonnen. Und es heißt auch, dadurch, dass man auf die Fragebogenlänge achten muss, dass man nicht einfach alle Fragen stellen kann, die in diesem Bereich relevant wären und erst recht auch nicht alle, die man interessant findet, sondern dass man die Fragen in der Regel auf eine bestimmte Auswahl eingrenzen muss. Und auch das Thema häusliche Gewalt ist natürlich an sich, wie ich gerade schon gesagt habe, ein sehr belastendes, was eben auch bedeutet, dass man bei der Konzeption des Fragebogens also eigentlich auch das Wohlbefinden der Befragten während der Umfrage in Betracht ziehen sollte. Also da spielen dann natürlich auch ethische Überlegungen eine Rolle. Oder es könnten sich natürlich auch sprachliche und technische Hürden ergeben, die es zu überwinden oder umgehen gilt. Ja, das klingt jetzt irgendwie nach sehr vielen Problemen. Es ist eigentlich alles nicht so problematisch, aber das ist halt wissenschaftliches Arbeiten. Man muss sich halt dieser Herausforderungen bewusst sein und dann den besten Weg für die jeweils geplante Studie finden und dann eben auch gut dokumentieren, weshalb man was wie macht.
Ja, genau. Also das ist ja einfach generell, zeigt vielleicht auch nochmal ganz gut, was gutes wissenschaftliches Arbeiten auch bedeutet und wie herausfordernd das sein kann und wie wichtig es eben ist, dass man das dann eben auch genau unter Beachtung all dieser Kriterien dann macht. Also es ist nicht einfach so, wir haben mal 100 Leute gefragt und jetzt wissen wir das. So einfach funktioniert es eben nicht.
Ja.
Ja, und wenn wir uns jetzt nochmal vielleicht mit der Frage befassen, warum Menschen eigentlich Täter oder eben Opfer von häuslicher Gewalt werden, dann muss man zunächst einmal sagen, dass die Frage natürlich überhaupt nicht abschließend geklärt ist, wenn es so einfach wäre. Es ist eben komplex, deswegen so genau kann man es nicht sagen, aber es gibt so ein paar Hinweise. Also verschiedene Studien geben Hinweise darauf, dass das eigene Erleben häuslicher Gewalt in der Kindheit einen Einfluss sowohl auf Täter als auch auf Opferwerdung haben kann. Wenn ihr euch erinnert, wenn es um die These geht, dass Menschen, die einmal Opfer einer Straftat geworden sind, später auch Täter dieser oder einer ähnlichen Straftat werden, dann sprechen wir vom sogenannten Victim-Offender-Overlap. Da haben wir schon mal ziemlich ausführlich drüber gesprochen. Ich glaube, das war die Victimologie-Folge. Hört da sonst bei Interesse gerne noch mal rein. Das ist auf jeden Fall hier auch ein Thema. Einer Meta-Analyse der Cambridge University zufolge zeigen sich vor allem bei den Faktoren Missbrauch, Vernachlässigung und familiäre Dysfunktion, die vor dem 18. Lebensjahr erlebt werden, Zusammenhänge zur Täter- und Opferwerdung. Also es ist ganz wichtig, dass sozusagen dieses eigene Erleben im späteren Lebensverlauf sowohl die Wahrscheinlichkeit dafür steigern kann, selbst Täter zu werden von diesen Gewaltphänomenen, als auch eben Opfer. Interessanterweise habe ich dazu auch eine Studie gefunden, die das Ganze in verschiedenen afrikanischen Ländern untersucht hat und hier zu ganz ähnlichen Ergebnissen kam. Das ist deswegen interessant, weil wir ja sonst vor allem Studien aus westlichen Ländern haben und hier eben auch mal eine ganz gut gemachte Studie, die sich auf andere Länder bezieht. Auf jeden Fall sieht man daran, wie interessant und wichtig der Fokus auf das Erleben und Miterleben durch Kinder bei häuslicher Gewalt ist. Und deshalb gibt es darüber ja auch bald eine eigene Krimschnack, in der wir uns diese und andere Aspekte dann nochmal ein bisschen genauer ansehen. Und ich finde an der Stelle auch nochmal wichtig zu sagen, das hatte Marie vorhin auch schon mal gesagt, also dieses Phänomen häusliche Gewalt ist sehr prävalent, also sehr weit verbreitet und bezieht sich auf ganz unterschiedliche Gesellschaftsschichten und auf ganz unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen. Also im Prinzip kann man sagen, jeder Mensch kann Opfer häuslicher Gewalt werden. Es ist nicht so, wie man häufig, finde ich zumindest, so in den Debatten so raushört, dass es eben ja eine bestimmte Schicht oder bestimmte Menschen mit bestimmten Hintergründen vorrangig betrifft, sondern es ist tatsächlich so, dass man festhalten kann, im Prinzip kann jeder sowohl Täter als auch Opfer sein. Und so genaue Charakteristika lassen sich da einfach nicht herausarbeiten.
Mhm. Vor allem die entwickelten Strategien zum Umgang mit Stress spielen ExpertInnen zufolge wahrscheinlich eine wichtige Rolle dabei. Und Kinder, die sehr häufig Stress und Angst erleben, entwickeln eben auch nicht selten einen eher destruktiven Umgang mit negativen Gefühlen und Stress. Und das kann sich dann natürlich, wenn es unbehandelt bleibt, auch bis ins Erwachsenenleben fortsetzen. Dazu komme ich auch gleich noch mal ein bisschen ausführlicher, vielleicht, wenn wir Zeit haben, wenn ich über die Folgen aus dem Erleben von häuslicher Gewalt spreche. Und eine weitere Übersichtsarbeit von Krivoschekov et al., die hat gezeigt, dass traditionelle Männlichkeitsnormen konsistent mit einer erhöhten Gewaltbereitschaft gegenüber Frauen verbunden zu sein scheinen. Auch wenn die Studie Gewaltformen in unterschiedlichen Kontexten einbezieht, weisen die Ergebnisse darauf hin, dass vor allem Vorstellungen von Status und Macht über Frauen ein starker Risikofaktor für Gewaltausübung allgemein sind. Aber es gibt auch andere Faktoren wie die psychische Gesundheit, kulturelle Einstellungen und Peer-Risiken, die in Studien als Einflussfaktoren auf Täter- und/oder Opferschaft von häuslicher Gewalt nachgewiesen werden konnten. Genau, und ihr könnt auf jeden Fall auch nochmal in die Shownotes gucken, wenn euch dazu noch ein paar mehr Details interessieren. Wir verlinken euch dort auf jeden Fall auch noch ein paar gute Studien, das kennt ihr ja von uns.
Genau. Ja, die Frage, die Maria vorhin schon so ein bisschen aufgeworfen hat oder die Frage, die häufig kommt, nämlich warum Menschen nicht einfach aus gewalttätigen Beziehungen ausbrechen oder aussteigen, sich einfach trennen, einfach in Anführungszeichen, dann ist das eben für Außenstehende häufig total schwer nachzuvollziehen, denn es geht dabei einfach um sehr komplexe Muster von Macht- und Abhängigkeitsverhältnissen und so weiter. Also Maria hat das ja vorhin sehr ausführlich schon beschrieben. Und ich habe verschiedene ExpertInnen zu dem Thema gehört jetzt so in der Vorbereitung, die eben auch immer wieder davon berichten, dass solche Beziehungen häufig sehr romantisch und schön beginnen, das hat Marie vorhin auch schon gesagt, und der Prozess hin zur Gewalt eben oft schleichend passiert. Das erste Anzeichen werden dann eben oft ausgeblendet oder vielleicht schön geredet, weil man es vielleicht nicht wahrhaben will oder weil man die Person, mit der man da zusammen ist, natürlich ja auch liebt und weil man sozusagen diese schönen Zeiten dann einfach auch immer wieder erleben möchte. ExpertInnen sprechen im Kontext von häuslicher Gewalt häufig auch von einer Gewaltspirale. Damit meint man so eine Art zyklischen Prozess, in dem vor allem Gewalt in engen oder romantischen Beziehungen häufig auftritt. Das Ganze verläuft dann typischerweise, aber ganz explizit nicht zwangsläufig, in bestimmten Phasen. Erstmal, Marie hat ja vorhin gesagt, ne, es kann so mit Lovebombing starten oder eine Beziehung, die auch erstmal total schön ist und in der man sich auch total wohl fühlt. Aber dann sozusagen, wenn es zu diesen Gewalterlebnissen kommt, dann gibt es ganz häufig, beginnt das dann mit so einer Art Spannungsaufbau. Also der Aggressor wird wütend. Das kann sich über mehrere Minuten, Stunden oder sogar Tage hinziehen, in denen sich eine Wut oder Aggression dann eben aufstaut, die gar nicht unbedingt direkt mit dem Opfer zu tun haben muss. Dann kommt es in der nächsten Phase sozusagen zum Gewaltausbruch. Die aufgestaute Wut entlädt sich auf unterschiedliche Arten. Es kann zu physischen oder auch sexuellen Übergriffen oder eben zu verbalen Attacken und so weiter kommen. Und einige Zeit nach dem Ausbruch zeigt der Täter oder die Täterin dann oft Reue und möchte sich versöhnen. Hier sprechen Expertinnen dann von der Versöhnungsphase. Und zwischen Übergriff und Versöhnung kann auch ganz unterschiedlich viel Zeit ins Land gehen. Manchmal wird diese Phase auch ganz übersprungen. Also es ist ja auch kein Muss, dass das alles so aufeinander aufbaut. Aber diese Phase wird eben sehr häufig berichtet. Letztlich folgt dann eine Ruhephase, in der sich die Lage für die Opfer vorerst beruhigt und die Beziehung, zumindest jetzt mal auf den ersten Blick, wieder einigermaßen stabil wirkt. Und auch das kann sich sehr unterschiedlich lang hinziehen. Im Umgang mit diesen erlebten Übergriffen und Gewaltausbrüchen können ganz verschiedene Coping-Mechanismen zum Tragen kommen. Zum Beispiel Rückzug oder auch Gegenangriff. Ne? Wir hatten ja auch von der Asymmetrie gesprochen. Also diese Dynamiken können ganz unterschiedlich sein. Und das sind eben Umgangsweisen, ja, auf die Opfer zurückgreifen können. Aber gerade diese Ruhe- und Versöhnungsphasen geben vielen Opfern einfach auch immer wieder Hoffnung, dass sich der Partner dann doch ändern kann und dass ein harmonisches Zusammenleben möglich ist. Und viele Opfer konstanter Gewaltvorkommnisse sind deshalb sehr darauf bedacht, diese Ruhephasen möglichst lange auszuweiten. Dann spricht man häufig von den sogenannten Appeasement-Strategien, bei denen Opfer alles dafür tun, den Aggressor zu besänftigen und möglichst nicht wieder gegen sich aufzubringen, sich also eher unterordnen und mögliche Kipppunkte vermeiden. Und jetzt ein ganz kurzer Exkurs vielleicht an der Stelle. Ihr kennt ja alle diesen Fight-or-Flight-Reflex, der ganz oft beschrieben wird, ne? Wenn es um bedrohliche oder sehr stressige Situationen geht. Also diese ja häufig als Urinstinkte beschriebenen Reaktionen, die dafür sorgen, dass man im Notfallmodus entweder in den Kampf- oder in den Fluchtmodus übergeht. Das Ganze wurde schon Ende des 19. Jahrhunderts zum ersten Mal beschrieben und gilt auch als relativ gut belegt. Daneben haben Forschende dann auch das Freezing, also das Einfrieren als Reaktion beschrieben, als mögliche Reaktion auf Stress. Dass Menschen und ihre Reaktionen auf Gefahr und Stress aber deutlich komplexer sind als nur das, ist heute längst wissenschaftlicher Usus und dass auch unsere Stressreaktionen eben nicht nur auf Urinstinkte zurückgehen, sondern auch durch Dinge wie ja, unser Geschlecht, unsere Prägung, unsere Persönlichkeitsstruktur, erlebte Traumata und eben andere soziale Faktoren geprägt ist, ist eben auch ganz wichtig zu erwähnen. Und gerade für Gewalt in Paarbeziehungen wurde neben dem Fight, Flight oder Freeze auch das Fawning erstmals von Walker 2013 als Umgang mit immer wieder auftretenden bedrohlichen und gewaltsamen Erlebnissen eben als langfristiger Coping-Mechanismus beschrieben, bei dem eine Person versucht, die wahrgenommene Bedrohung zu besänftigen oder zu gefallen, um Konflikte zu vermeiden und Sicherheit zu gewährleisten, wobei sie dann oft ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche eher unterdrückt. Der Begriff ist in der wissenschaftlichen Literatur nicht ganz unumstritten. Appeasement-Reaktionen konnten aber auf jeden Fall in verschiedenen Untersuchungen, vor allem bei Opfern häuslicher Gewalt und insbesondere bei Frauen, immer wieder beobachtet werden. Studien konnten hier zum Beispiel Zusammenhänge mit zuvor erlebten Traumata und vermeidenden Persönlichkeitsmerkmalen feststellen, aber die Forschung zu diesem Thema ist bisher noch relativ überschaubar. Außerdem muss man sagen, dass dieses Phänomen für Männer bisher tatsächlich kaum untersucht wurde. Die meisten Studiendesigns fokussieren sich eben auch auf Frauen. Und weil das Ganze so komplex ist und wir heute nicht genug Zeit haben, um das noch genauer anzusehen, werde ich euch zu dem Thema nochmal eine Krimshort aufnehmen, in der ich auch das sehr bekannte, aber auch umstrittene Stockholm-Syndrom nochmal kritisch unter die Lupe nehme. Fest steht auf jeden Fall, dass der Ausbruch aus gewaltvollen Beziehungen für die Betroffenen häufig sehr schwierig ist und dass es ganz dringend gute Unterstützung und oftmals eben auch mehrere Anläufe braucht. Häufig steht die Zahl, ne, mindestens 7 bis 8 Anläufe im Raum, aber die ist wissenschaftlich gar nicht so richtig haltbar. Das ist eben sehr, sehr individuell. Fest steht auf jeden Fall, dass es diese Trennungsphase eine der kritischsten und auch gefährlichsten sein kann, worauf Marie gleich noch mal ein bisschen genauer eingeht. ja, bis dieser Teufelskreis eben durchbrochen werden kann, vergeht häufig sehr viel Zeit und das Ganze ist eben auch mit sehr viel Emotionalem und häufig eben auch anderen Faktoren und Einflüssen verbunden. Wenn ihr selbst gerade in einer solchen Situation steckt oder jemand, der euch nahe steht und ihr wissen möchtet, wie ihr am besten unterstützen könnt, werden wir euch die Nummern von Anlaufstellen in die Shownotes packen. Und auch wenn ihr selbst Gewalt in einer Partnerschaft ausübt oder das Gefühl habt, dass ihr da Hilfe braucht, da gibt es Beratungsstellen in eurer Nähe, an die ihr euch wenden könnt. Und auch die packen wir euch natürlich in die Shownotes. Und wichtig ist an der Stelle auf jeden Fall auch noch zu sagen, dass sowohl die Gewaltausübung als auch die Reaktionen der Opfer sehr individuell sind und eben nicht immer nach Lehrbuchmustern oder jetzt nach dieser Gewaltspirale ablaufen, sondern auch da gibt es natürlich starke Abweichungen in individuellen Fällen.
Ihr seht also, dass Gewalt in Paarbeziehungen und Familien wirklich sehr komplex ist. Und was typisch für diesen Phänomenbereich ist, ist, dass bei Gewaltbeziehungen zwischen Menschen mit entsprechend enger Bindung eben auch sehr starke Gegensätze wie Gewalt und Liebe stark miteinander verknüpft und normalisiert werden. Das hat Annelie ja auch gerade schon angedeutet und oder ich finde, also für mich kam das auf jeden Fall aus dem, was Annelie gesagt hat, hervor. Und dabei werden auch Grenzen immer wieder massiv verletzt und Fragen nach Schuld und Verantwortung auch häufig umgekehrt. Und hier sind wir dann nämlich auch wieder bei den Angst-, Schuld- und Schamgefühlen, die ich vorhin auch, als ich über die Anzeigequoten gesprochen habe, auch schon angesprochen hatte, dass die eben eine sehr große Rolle bei häuslicher Gewalt spielen. Also sowohl bei dem Opfer, aber möglicherweise auch bei den TäterInnen. Was auch typisch für diesen Phänomenbereich ist, ist, dass die Beziehungen zwischen Opfer und TäterInnen häufig ambivalent und auch volatil, also wechselhaft ist und dass Gewalteskalationen teilweise sehr unberechenbar sind, weil Annelie hat ja eben auch gesagt, dass in dieser Anspannungsphase, dass diese Wutgefühle, diese Aggressionen gar nicht mal unbedingt was mit dem Opfer zu tun haben müssen. Das heißt, das Opfer kann halt auch total überrascht sein, warum der Täter oder die Täterin plötzlich so aggressiv nach Hause kommen, weil vielleicht bei der Arbeit was vorgefallen ist. Oder was, woran ich auch gerade spontan denken muss, sind ja auch die Fußballspiele. Ne? Man weiß ja auch aus Studien, dass nach Fußballspielen die Zahlen häuslicher Gewalt ganz häufig zunehmen, weil dann irgendwelche Leute betrunken nach Hause kommen und dann ihre Familien und oder PartnerInnen als Ventil nutzen für die Emotionen, die sich für sie da angestaut haben den Tag über. Und Annelie hat ja eben auch gesagt, dass Trennungen in der Regel mehrere Anläufe brauchen. Auch dafür sind die Gründe echt vielfältig und hängen von der jeweiligen Situation ab, in der sich TäterInnen und Opfer befinden. Einige der Aspekte habe ich vorhin auch schon angesprochen, als es um die Anzeigequoten ging. Und leider haben wir jetzt heute keine Zeit, auf alle Gründe einzugehen. Aber ich würde auch mal anzweifeln, dass wir überhaupt alle Gründe erfassen könnten, weil das wirklich so vielfältig ist und eben auch so individuell. Aber eine Sache würde ich, was die Trennung angeht, auch gerne nochmal unterstreichen, nämlich, dass Trennungssituationen nachweislich besonders risikobehaftet für das Opfer sind, insbesondere wenn das Opfer weiblich ist. Also vielleicht erinnert ihr euch noch an unsere Episoden zu Stalking und vor allem auch zu Femiziden. Da wurde dieser Aspekt sehr deutlich und falls ihr da noch nicht reingehört haben solltet oder falls ihr euch nicht mehr erinnern könnt, dann hört unbedingt dazu auch nochmal in die Episoden 22, 23 und 32 bis 34 rein. Das habe ich extra für euch rausgesucht. Ja, und weil Trennungen eben so risikobehaftet sein können, ist es auf jeden Fall für die Opfer unglaublich wichtig, dass sie eben nicht obendrein noch von Außenstehenden für ihre Opferwerdung beschämt werden oder dass ihnen die Schuld für ihre Situation irgendwie gegeben wird, sondern dass sie eben auch die Hilfe und Unterstützung bekommen, die sie brauchen, um sich aus der Situation zu befreien. Und auch da kann es natürlich sehr individuell sein, welche Hilfe jetzt eben angemessen oder benötigt ist. Also die Hilfe kann emotionaler, sozialer, psychotherapeutischer, juristischer, organisatorischer oder vielleicht sogar auch finanzieller Natur sein, damit die Opfer sich eben aus der Situation befreien können.
Ja, und wie Marie schon angedeutet hat, es gibt eben ganz vielfältige Faktoren und so Dynamiken, die die Situation vor allem in so Paar- und eben auch Familiengefügen noch schwieriger machen können. Also abgesehen von Manipulation, Macht und Kontrolle, über die wir ja heute schon viel gesprochen haben und auch so Dinge wie emotionale und ökonomische Abhängigkeiten, ne, also dieses Ausbrechen aus so einer Partnerschaft, obwohl ja man vielleicht die finanziellen Mittel nicht hat oder vielleicht auch der Aufenthaltsstatus irgendwie an den Partner geknüpft ist oder ganz viele verschiedene andere Dinge, die man da beachten muss und die einem häufig gar nicht so bewusst sind, was sozusagen Menschen, die in so einer Situation sind, da abwägen im Kopf und wie schwierig das eben ist. Und dazu kommen dann eben Rollen und Erwartungen, also dieses Ideal der heilen Familie, was ja viele Menschen einfach haben und an dem sie auch gerne festhalten wollen, was es auch schwer machen kann, dann den Absprung zu schaffen. Genau wie familiäre Tabus und bestimmte Geheimhaltung und daraus resultierender sozialer Isolation. Also weil man eben mit niemandem darüber spricht, weil man sich schämt oder weil man eben dieses Bild der heilen Familie aufrechterhalten möchte, fühlt man sich dann natürlich vielleicht auch einsam und isoliert. Und auch soziale und kulturelle Faktoren spielen da eine Rolle, das direkte Umfeld sicherlich auch und die Normalisierung von Gewalt. Und ganz wichtig, gerade wenn Kinder im Spiel sind, ist häufig auch diese, ja, fortbestehende rechtliche Verantwortlichkeit, ne? Also Sorgerechtsbestimmungen. Das heißt, selbst wenn man die Trennung schafft, ist man häufig ja trotzdem nicht komplett gelöst von dem Aggressor, sondern ist auch immer wieder damit konfrontiert, dass dadurch, dass die Person ja noch Umgangsrechte mit den Kindern hat, man auch da irgendwie einen Weg finden muss und sich nicht so hundertprozentig oder mit einem klaren Cut einfach lösen kann.
Ja, das ist wirklich Wahnsinn, was so Betroffene dann möglicherweise alles für Gedanken haben, ne, zusätzlich dazu, dass sie ja einfach auch schon Gewalt erleben, einfach wie schwierig und wie komplex diese Situation ist. Und worüber wir heute noch gar nicht gesprochen haben, sind auch die Belastungserscheinungen, die aus so einer Opfererfahrung entstehen können. Die können reichen von sozialem Rückzug oder in sich gekehrtheit oder im Gegenteil dazu auch konstant erhöhtes Erregungsniveau oder Aggressivität oder Konzentrationsschwierigkeiten, Schlafstörungen und Albträumen bis über einem beeinträchtigten Selbstwertgefühl oder es gibt auch so somatische Störungen, also zum Beispiel Bauch- und Kopfschmerzen, die Menschen bekommen können oder Rückenschmerzen sind ja auch bei psychischen Beschwerden ganz häufig auch ein Thema oder eben, da haben wir heute auch schon drüber gesprochen, die Akzeptanz und Normalisierung von Gewalt, die sich einstellen kann. Und die dann aber trotzdem die Situation ja nicht leichter macht, sondern das wirkt ja trotzdem alles weiter in den Menschen fort. Und bis hin zu Bindungs- und Angststörungen, Vermeidungsverhalten, Depressionen, selbstverletzendem Verhalten, Substanzmissbrauch oder posttraumatischer Belastungsstörungen kann das alles gehen. Oder noch schlimmer. Wichtig ist aber auf jeden Fall dabei festzuhalten, dass solche Belastungen entstehen können. Sie müssen aber nicht. Weil natürlich nicht alle Menschen, die dasselbe erleben, auch auf dieselbe Art davon betroffen sind. Also das ist auch ganz wichtig. Das ist jetzt hier kein Automatismus, sondern es ist jetzt erstmal nur ein, ich nenne es jetzt mal, grauer Blumenstrauß an Belastungserscheinungen, die möglich sind. Ob diese Belastungserscheinungen entstehen und wie ausgeprägt sie sind und wie lang anhaltend und so, das hängt dann wiederum von diversen Einflussfaktoren ab, die in der Viktimisierungsforschung bisher identifiziert werden konnten. Und ich greife euch jetzt mal ein paar raus. Ein wichtiger Einflussfaktor ist die Deliktschwere. Aus der Viktimisierungsforschung wissen wir, dass Delikte, die durch die Betroffenen als besonders bedrohlich wahrgenommen werden und die in die Privats- und Intimsphäre in besonderem Maße eindringen, dass die durch die Betroffenen subjektiv als besonders emotional und psychisch belastend wahrgenommen werden. Also das Risiko einer Traumatisierung steigt dementsprechend mit dem Schweregrad des erlebten Delikts, wobei also in der Forschung auch Abstufungen im Schweregrad beobachtet werden konnten. Also zum Beispiel wird verbale Gewalt als weniger belastend wahrgenommen als physische, die wiederum in der Regel als weniger belastend wahrgenommen wird als sexualisierte Gewalt. Nur, dass ihr euch da mal was drunter vorstellen könnt. Dann ein weiterer Faktor ist die Prävalenz. Also aus Dunkelfeldstudien wissen wir, also das sind jetzt auch so Dunkelfeldstudien, die sich generell mit Belastungserscheinungen aus Opfererleben beschäftigt haben. Und da wissen wir, dass emotionale und psychische Belastungen als Folgeerscheinung aus einer Viktimisierung in der Regel mit der Zeit nachlassen. Das kommt auch auf andere Faktoren an, denn wenn sich zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung oder eine Angststörung aus der Opfererfahrung entwickelt, dann muss man das halt erst psychotherapeutisch behandeln lassen, damit das wieder besser werden kann. Da hilft die Zeit einem dann möglicherweise wenig, aber deshalb habe ich gesagt, in der Regel. Und dann geht's natürlich auch noch um die Häufigkeit und die, ja, die Versatilität Also das bedeutet, ob man von unterschiedlichen Delikten Opfer wurde. Da hat man auch in diversen Dunkelfeldstudien gesehen, also in einigen LKA-Dunkelfeldstudien zum Beispiel, dass die durch die Betroffenen wahrgenommene Belastung aus der Opfererfahrung von der Einfach- zur Mehrfachviktimisierung erheblich angestiegen ist. Und genauso ist es auch, wenn man eben nicht nur von einer Deliktsart betroffen ist, sondern auch von mehreren. Zum Beispiel im Kontext von häuslicher Gewalt, wenn man eben nicht nur regelmäßig beschimpft wird, sondern zusätzlich auch schon mehrfach geschubst oder getreten wurde. Dann ist natürlich auch der Status der Bedrohungslage ganz wichtig. Also ob sich die betroffene Person mittlerweile in Sicherheit weiß oder ob ein Ende der Bedrohungslage überhaupt absehbar ist. Denn wenn ein Ende noch nicht in Sicht ist, dann kann das natürlich auch ausgesprochen belastend für die betroffene Person sein und auch bedeuten, dass der Heilungsprozess vielleicht noch gar nicht beginnen kann, weil sie ja immer noch in dieser Situation drin steckt. Sehr wichtig ist auch die Beziehung zum Täter oder zur Täterin. Also da kann man insgesamt sagen, dass es wahrscheinlicher ist, dass Menschen Belastungen aus einer Viktimisierungserfahrung entwickeln, je näher der Täter oder die Täterin ihnen standen oder stehen. Das liegt auch ganz einfach an der Erschütterung des Urvertrauens, dass Menschen ja auch in diejenigen setzen wollen, die ihnen am nächsten stehen. Und wenn diesen Menschen nicht zu trauen ist, weil genau diese Menschen einem Gewalt antun, ist es natürlich auch sehr verwirrend und belastend für die Betroffenen. Vor allem, weil wir ja vorhin auch schon erklärt haben, dass die Beziehung zwischen TäterInnen und Opfern gerade im Kontext häuslicher Gewalt ja besonders komplex und dynamisch und auch wechselhaft sein können. Genau, es gibt noch zwei weitere Faktoren, die auch wichtig sind, nämlich die eigenen Ressourcen zur Stressverarbeitung und Emotionsregulation und das soziale Umfeld. Wenn jemand gelernt hat, Emotionen auszudrücken und konstruktive Bewältigungsstrategien entwickelt hat oder zumindest die Fähigkeit besitzt, diese zu entwickeln und weiterzuentwickeln, dann ist das förderlich für die Verarbeitung von traumatischen Erlebnissen. Hinderlich ist hingegen für die Verarbeitung, wenn sich Leute sozial zurückziehen oder Schuldgefühle für ihre eigene Situation entwickeln. Also je nachdem, wie gut oder schlecht diese emotionalen Regulationsfähigkeiten bei einem Menschen ausgebildet sind, kann das eben beeinflussen, als wie belastend jemand eine Opfererfahrung erlebt oder eben nicht. Und auch das soziale Umfeld kann eben entscheidend dafür sein, ob jemand nach einer Opfererfahrung belastet ist. Da kommt es vor allem auf die Qualität des sozialen Umfelds an. Denn wenn man jetzt viele Sozialkontakte hat, mit denen die Interaktion irgendwie eher oberflächlich ist, dann bringt einem das nicht so viel. Aber wenn man eben auch einige Menschen in dem Umfeld hat, denen man sich gerne anvertraut und die dann auch empathisch sind und einen unterstützen, dann ist das eben sehr viel wert für die Person in dem Moment. Und eine Rolle spielt dann natürlich auch, ob man gelernt hat, auch externe Stellen um Hilfe zu bitten oder ob einen da irgendwie auch diese Scham und Angst und Schuldgefühle davon abhalten, sich die Unterstützung zu holen, die man benötigen würde. Und jetzt ziehe ich mal diese ganzen Fäden, die ich hier gerade aufgemacht habe, zusammen. Denn, also es ist so, je nachdem, wie ausgeprägt diese Einflussfaktoren sind, kann es zu Belastungserscheinungen bei Betroffenen von häuslicher Gewalt kommen oder halt auch nicht. Und generell kann man sagen, dass diese eigenen Ressourcen und das soziale Umfeld je nach Ausprägung entweder zu Schutzfaktoren werden können, also die dann eben auch die Resilienz der betroffenen Menschen erhöhen und sie vor Belastungserscheinungen auch schützen können. Eben zum Beispiel, wenn sich die Betroffenen frühzeitig Hilfe durch Psychotherapie oder Polizei holen oder wenn sie ein stabiles und verlässliches Umfeld haben, das ihnen glaubt und sie unterstützt. Oder diese zwei Einflussfaktoren können auch selbst zu einem Risikofaktor werden, wenn das soziale Umfeld ihnen die Schuld gibt an der Situation oder die betroffene Person eben nie gelernt hat, konstruktiv mit Stress umzugehen. Und auch die anderen Einflussfaktoren, die ich jetzt zu Beginn genannt hatte, stellen eben mögliche Risikofaktoren dar. Insgesamt kann man sagen, dass das Vorhandensein mehrerer Risikofaktoren das Risiko stark erhöht, dass Menschen Langzeitfolgen aus dem Erleben von häuslicher Gewalt entwickeln. Und je nachdem kann es dann im schlechtesten Fall eben zu Langzeitfolgen kommen, die sich chronifizieren. Und eine Normalisierung von Gewalt kann dann auch zu einem Gewaltkreislauf führen, der sich auch über weitere Generationen fortsetzen kann. Also das kann dann zu transgenerationalen Traumata kommen, wenn man diesen ganzen Kreislauf nicht aktiv und nachhaltig unterbricht.
Ja, also vielleicht als kleines Zwischenfazit kann man auf jeden Fall sagen, das ist ein so komplexes Phänomen, das sehr, sehr verbreitet ist und wie Marie gerade ja ausgeführt hat, eben auch sehr, sehr starke Auswirkungen auf die Betroffenen hat. Und deshalb ist da natürlich nicht nur das individuelle Opfer oder vielleicht auch das Umfeld gefragt, sondern eben auch ja die Gesellschaft, der Staat und eben unser Rechtssystem, ganz klar, um Menschen eben vor solchen Übergriffen zu schützen. Und deshalb gibt es auch, ja, natürlich gesetzliche Regelungen, um Übergriffe zu ahnden. Und ich gebe euch jetzt mal einen wirklich sehr kurzen Überblick über das ganze Thema, einfach weil wir zeitlich auch schon so fortgeschritten sind. Ich will euch nur einmal sozusagen das Ganze so ein bisschen einordnen. Zuallererst möchte ich kurz auf die Istanbul-Konvention zu sprechen kommen, einfach weil man von der Istanbul-Konvention in diesem Themenkomplex immer wieder hört und ja vielleicht einigen gar nicht so richtig klar ist, was das eigentlich ist. Die Istanbul-Konvention ist sozusagen eine ja, internationale Grundlage, eine internationale Einigung aus dem Jahr 2011, das in Deutschland seit 2018 auch in Kraft getreten ist. Also Deutschland hat das auch ratifiziert. Deutschland ist eins von vielen, vielen Ländern, die das eben unterschrieben hat, sozusagen sich daran zu halten. Und das ist ein sehr umfassendes Menschenrechtsabkommen. Und das verpflichtet eben die Vertragsstaaten, Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt zu verhindern, zu verfolgen und Betroffene davor zu schützen. Dabei geht es ja um Prävention, Schutz und eben Strafverfolgung und auch um ja koordinierte Gesamtpolitik, ne? Also dass man das sozusagen das Thema in all seinen Facetten eben auch politisch auf dem Schirm hat und rechtlich. Die Leitidee ist, dass häusliche Gewalt eben kein privates Problem ist, sondern eine Menschenrechtsverletzung und Ausdruck struktureller Ungleichheiten. Die Istanbul-Konvention bildet sozusagen so einen internationalen Rahmen, der Deutschland verpflichtet, ja Schutz und Prävention zu verbessern. Das Ganze wird auch immer mal wieder kritisch überprüft durch die sogenannte GREVIO, also die Group of Experts on Action Against Violence Against Women and Domestic Violence, also sehr ein sehr sperriger Begriff, deswegen nutze ich jetzt auch den Begriff GREVIO, also die Abkürzung. Und im Deutschlandbericht aus dem Jahr 2022 wurden sowohl Fortschritte, also die Reform des Sexualstrafrechts, die es ja gab, das Gewaltschutzgesetz und auch der Ausbau von Frauenhäusern positiv hervorgehoben. Es gab aber auch Kritik, nämlich dass es immer noch zu wenig Schutzplätze gibt, dass es sozusagen diese regionalen Ungleichheiten gibt, dadurch, dass es ja eine Ländersache ist und nicht alle Bundesländer sozusagen gleichermaßen viele Schutzplätze bieten und auch die Finanzierung nicht ganz einheitlich geregelt ist. Und dass es eben besserer Erfassung vor allem psychischer Gewalt und der sogenannten Coercive Control geben muss und dass auch spezialisierte Hilfen für vulnerable Gruppen ausgebaut werden sollten in Deutschland. Wenn wir uns jetzt unser deutsches Recht da mal angucken, ist es so, es gibt keinen eigenen Straftatbestand, ganz klar. Es gibt verschiedene Strafrechtsparagraphen, die hier einschlägig sein können. Und das, ja, das ist eben eine ganze Palette von Beleidigungen und Körperverletzungen bis hin zu Nötigung, sexuellen Übergriffen, sexueller Nötigung und so weiter und so weiter und eben auch Totschlag, Mord, Nachstellung, Stalking und all diese Dinge. Also das alles kann Teil häuslicher Gewalt sein und wird natürlich dann als Strafrechtstatbestand dann eben auch entsprechend verfolgt. Wichtig ist aber auch noch zu erwähnen, das hatten wir in unserer Stalking-Folge auch schon mal sehr ausführlich besprochen, das sogenannte Gewaltschutzgesetz. Das ergänzt nämlich das Strafrecht durch zivilrechtliche Schutzinstrumente, wie zum Beispiel Kontakt- und Näherungsverbote. Also der Täter darf keinen Kontakt aufnehmen und sich der Wohnung, der Arbeitsstätte und anderen Orten dann nicht mehr nähern. Die Wohnungsüberlassung, also das Gericht kann dem Täter die Wohnung befristet entziehen und dem Opfer zusprechen, auch wenn der Mietvertrag im Prinzip auf beide läuft oder sogar nur auf den Täter läuft. Und Verstöße gegen diese Anordnung sind dann auch strafbar und die Verfahren laufen dann in der Regel bei Familiengerichten. Und das Gewaltschutzgesetz ermöglicht damit ja schnellere, unbürokratischeren Schutz, auch unabhängig von einem Strafverfahren. Also das sozusagen läuft dann häufig parallel.
Also als du das gerade so erzählt hast, dachte ich so, das war ja bei Stalking früher auch so, dass es eben diesen Straftatbestand der Nachstellung nicht gab und die Polizei dann erstmal erarbeiten musste, ah, das ist ein Muster aus verschiedenen Handlungen, die immer wieder auftauchen. Und ich habe mir gerade die Frage gestellt, eigentlich, ich sehe da durchaus Möglichkeiten, dass man das für das Phänomen häusliche Gewalt auch machen könnte.
Sicherlich, also ich glaube, gerade weil es so umfassend ist, ne, also weil da so viele unterschiedliche Phänomenbereiche sozusagen reinspielen, ist es wahrscheinlich auch besonders schwer, das sozusagen in einem Strafrechtsparagraphen irgendwie so zusammenzufassen. Also dieses komplexe Phänomen wirklich in einem Strafrechtsparagraphen. Die Frage wäre ja dann auch, was wäre dann, also was wäre damit dann gewonnen? Mhm. Also wäre das dann wirklich sozusagen für die Betroffenen einfacher oder würde das, weiß ich nicht, für die Gerichte oder für die Strafverfolgung Dinge einfacher machen? Mhm. Ich weiß es nicht. Also ich halte das für sehr schwierig. Ja. Ist auf jeden Fall auch so, dass ja auch die Polizeien in den einzelnen Polizeigesetzen auch noch bestimmte Maßnahmen haben, wie Wegweisung und so, ne? Also die können sozusagen in Akutsituationen dann ja auch entsprechend unterstützen. Aber wie du schon sagst, auch Polizeien müssen natürlich dann wieder bestimmte Muster erkennen, müssen sensibel dafür sein und die Dinge auch entsprechend anwenden.
Ja.
Das ist vielleicht nochmal ein anderer Problembereich, dem wir uns jetzt heute auch nicht mehr näher widmen können. Aber
nee, das stimmt. Was es halt auch noch schwieriger machen würde, wäre ja dann wieder die Nachweisbarkeit, ne? Genau, das haben wir ja heute schon besprochen. Das ist dann natürlich, gerade wenn dann vielleicht Täter oder Täterin und Opfer in einer Wohnung wohnen, ist das natürlich alles auch noch mal ein bisschen schwieriger nachweisbar.
Ja, total. Und ich finde auch das, was diese Grevio ja auch gesagt hat zur psychischen Gewalt und sozusagen Gewaltphänomenen, die vielleicht in unserem Strafrecht auch einfach tatsächlich noch nicht gut genug abgebildet sind. Es gibt auch so Sachen, ich habe eine Expertin zum Beispiel davon reden hören, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, man sitzt abends am Abendbrottisch und es wurde jetzt nicht das gekocht, was vielleicht ein Partner gerne wollte und der Partner wird wütend und er schmeißt einen Teller gegen die Wand, ganz kurz neben der Frau, dann ist das sozusagen keine Körperverletzung. Mhm. Es fällt sozusagen in keinen Strafrechtsparagraphen und es ordnet sich ja häufig ein in ein komplexes Muster, was dann aber wieder strafrechtlich total schwierig auseinanderzudröseln ist, ne? Also wo fängt psychische Gewalt an? Wie könnte man das dann auch strafrechtlich ahnden? Wie könnte man das sozusagen machen? Also dass es da sozusagen Lücken gibt und dass es da diese Graubereiche gibt, ist ja nicht schön und nicht gut, aber es ist natürlich jetzt im juristischen Sinne auch sehr schwer, ja, da dran zu kommen vielleicht, ne? Woran ich da an der Stelle aber auch denken muss, ist, in Großbritannien gibt es ja mittlerweile einen eigenen Strafrechtsparagraphen, der die Coercive Control, das habe ich ja vorhin so ein bisschen ausgeführt, als einen Teil der psychischen Gewalt bei Partnerschaftsgewalt unter Strafe stellt. Und da wäre ja vielleicht tatsächlich so ein eigener Straftatbestand, der das Ganze nochmal konkretisiert und definiert und auch den Gerichten und Strafverfolgungsbehörden so ein bisschen aufzeigt, auf welche Muster es da zu achten gilt, schon durchaus sinnvoll, würde ich jetzt mal mit meinem aktuellen Kenntnisstand sagen.
Ja, sehe ich ein, total. Aber total wichtig, dass man auf jeden Fall drüber spricht und dass es dann eben auch dann den wissenschaftlichen, fachlichen Diskurs drüber gibt.
Ja, ja, total. Ist ja auch die Frage, ob so eine einfache Körperverletzung zum Beispiel, wie wir jetzt aus den Daten gesehen haben, was ja so am häufigsten vorkommt im Kontext häuslicher Gewalt, beziehungsweise am häufigsten angezeigt wird, muss man natürlich sagen, in einem Kontext von Partnerschaftsgewalt und häuslicher Gewalt auch nochmal anders zu bewerten ist, als eine einfache Körperverletzung, die jetzt, was weiß ich, unter Jugendlichen passiert oder in anderen Kontexten passiert. Mhm. Weil, wie du ja ausgeführt hast, eben diese Belastungserscheinungen vielleicht nochmal ganz andere sind.
Ja.
Und dadurch, dass Dinge aufeinander aufbauen und sich in einem komplexen System sozusagen so entwickeln und alltäglich erlebt werden, ja, einfach vielleicht auch nochmal juristisch anders zu bewerten wären, was man mit einem eigenen Strafrechtsparagraphen ja dann wiederum eher regeln könnte.
Genau, ja.
Ja. Aber jetzt nur so spontane Ideen, keine Ahnung.
Genau, ja, wir sind ja jetzt auch nur gerade hier spontan am Brainstormen. Aber wir wollen ja jetzt hier gar nicht das Problem für alle lösen.
Uns fragt aber, ja auch keiner. Aber
ja, genau, wer fragt uns eigentlich? Ja, nee, aber eigentlich sind wir da jetzt schon tatsächlich auch dabei, also Thema Prävention und Schutz, ne? Das wären jetzt natürlich noch zwei wichtige Aspekte, die man hier noch besprechen müsste. Wir nehmen jetzt allerdings schon eine Weile auf und Annelie und ich haben uns, bevor wir auf Aufnehmen geklickt haben, haben wir uns schon darauf geeinigt, dass uns das heute nicht reinpasst und dass wir deshalb eine eigene Krim-Check darüber machen wollen. Und da werden wir zum einen auch die elektronische Fußfessel nach dem spanischen Modell mal besprechen, die in Deutschland ja auch seit einigen Monaten ausprobiert wird. Und dabei werden wir aber eben auch auf andere Schutz- und Präventivmaßnahmen und Konzepte eingehen und genau uns das alles mal noch ein bisschen näher angucken. Mhm. Habe ich noch was vergessen?
Nö, ich glaube nicht. Ich glaube, damit sind wir dann durch für heute, im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau, ist doch eine runde Sache.
Genau.
Ja, also das war's dann schon wieder für heute nach, ich weiß nicht, anderthalb Stunden oder so. Aber ich hoffe, ihr fandet die Episode genauso kurzweilig wie wir. Ich habe es auf jeden Fall sehr genossen, dass wir mal wieder zusammen aufgenommen haben, Annelie.
Ja, ich auch.
Sehr gut. Und ja, ich fand auch das Thema spannend und wirklich wichtig. Also insofern, genau, ich bin sehr zufrieden mit uns, mit dem Erlebnis.
Man muss sich auch selber auf die Schulter klopfen, ne?
Genau. Und ja, ich denke, wir haben heute einen ganz guten Überblick über das Thema geben können und haben aber eben auch an einigen Punkten schon jetzt während der Episode gemerkt, dass wir aus Zeitgründen eben leider nicht weiter drauf eingehen konnten, obwohl es unglaublich wichtig und interessant gewesen wäre, sich das noch tiefer anzuschauen. Ein Thema, das hatte Annelie eingangs auch schon mal gesagt, das uns eben sehr am Herzen liegt, ist, dass wir uns auch nochmal näher anschauen, welche Rolle Kinder bei häuslicher Gewalt spielen. Heute ging es ja ausschließlich um Erwachsene und das haben wir auch mit Absicht so gelegt. Aber gerade vor dem Hintergrund des erstens, manche Opfer Hemmungen haben, sich von den TäterInnen zu lösen, weil sie zum Beispiel denken, dass sie ihren Kindern damit einen Gefallen tun oder weil sie Angst um ihre Kinder haben, wenn sie da an irgendwas ruckeln. Oder zweitens bei Menschen, die in ihrer Kindheit eben Gewalt zu Hause erlebt oder auch miterlebt haben, dann auch später ein höheres Risiko haben, im Erwachsenenalter selbst Gewalt zu erleben und oder auszuüben. Gerade deshalb ist das ein Thema, das eben nicht nur Eltern von Kindern oder Menschen, die Kinder mögen, was angeht, sondern eben wirklich uns alle als Gesellschaft. Und in der nächsten Episode wird es deshalb genau darum gehen, welche Rolle spielen Kinder im Phänomenbereich der häuslichen Gewalt und welche Auswirkungen hat das? Ja, wir freuen uns drauf. Noch viel mehr würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns auf Instagram folgt oder schreibt. Genau, da findet ihr uns unter Krimschnack übrigens. Und ihr könnt uns bei Fragen, Anregungen, Kommentaren oder Anfragen auch sehr gerne eine Mail schreiben an krimschnack@protonmail.com. Und wir freuen uns natürlich auch immer sehr, wenn ihr uns eine Bewertung in eurem Podcatcher gebt.
Ja, und wir bedanken uns natürlich bei allen, die das schon getan haben. Das freut uns immer sehr. Ja. Und ja, ich freue mich auch aufs nächste Mal und auf das nächste spannende Thema und hoffe, ihr schaltet dann auch alle wieder ein.
Genau, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann, tschüss.